natürlich trotz der ganzen technischen Schwierigkeiten, die wir jetzt am Anfang hatten, uns trotzdem konzentrieren auf das Wort Gottes und was er zu uns sagen möchte. Lass mich beten. Himmlischer Vater, ja, du sorgst für uns und du lässt es uns gut gehen und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die es uns herum gibt, mit dem ganzen Corona, mit der Pandemie und wo die Zahlen auch steigen, dass wir uns trotzdem versammeln können als deine Braut und dich anbeten können, gemeinsam uns stärken können, dass wir uns sehen können und aufeinander eintreten dürfen im Gebet. Wir bitten dich jetzt besonders, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Dass deine Gnade groß wird und dass wir dich verherrlichen, dass wir aufmerksam sind, dass wir bereit sind, dass du, Herr, unsere Herzen öffnest und dass dein Geist in uns wirkt. Herr, das, was wir nicht wissen, schenkt uns Gnade, das zu kennen. Das, was wir nicht haben und brauchen, gibt uns Gnade, Herr, und schenke oder gib du es uns. Und das, Herr, bereitet uns darauf vor, dass wir dein Wort aufmerksam werden. Und das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Am Ende des 19. Jahrhunderts hat jemand aus einer Zeitung heraus ein Gedicht ausgeschnitten und dieses Gedicht wurde Dwight L. Moody gegeben. Und dieser jemand hatte gedacht, weil das Gedicht so schön ist, dass es bestimmt Dwight L. Moody gefällt. Das Gedicht wurde von einem gewissen Edgar Page Stites geschrieben. Und dieser Edgar Stites war Kapitän auf einem Flussboot auf dem Delaware-Fluss in Amerika. Doch er war nicht nur Flusskapitän oder Kapitän eines Flussboots, sondern er war auch Prediger einer methodistischen Gemeinde. Und eigentlich war dieses Gedicht ein vergessenes Gedicht von Edgar Stites. Und Moody, nachdem er dieses Gedicht gelesen hatte, gab es seinen bekannten Sänger Iron David Sankey. Dieser Iron David Sankey unterstützte Dwight L. Moody beim Gesang in der evangelikalen Bewegung. Damals war es so, dass die Jugendlichen, die ganz Jungen, nicht mitgesungen haben und durch eben Iron David Sankey, der dann musikalisch begleitet hat, wurden die jungen Menschen, die jungen Christen, ermutigt, im Gottesdienst bei einem gemeinsamen Lied auch mitzusingen. Und so gab Dwight L. Moody dieses ausgeschnittene Gedicht seinem bekannten Sankey und sagte zu ihm: Denk mal darüber nach, ein Lied zu diesem Gedicht zu schreiben. Und er antwortete ihm: Ja, wenn du Rechenschaft trägst für die Theologie in diesem Gedicht, dann mache ich das. Und so wurde ein Lied aus diesem Gedicht und ich denke, die meisten von uns kennen das Gedicht und ich würde sogar behaupten, die meisten kennen es aus ihrer Kindheit. Das Lied, das im Englischen seine Grundlage hatte, also so geschrieben worden ist, das gab es schon ganz früh in der deutschen Übersetzung. Das Lied, von dem ich spreche, ist: Glaube einfach jeden Tag, glaube, ob es auch stürmen mag, glaub erst recht auf dunkler Spur, Jesus spricht, glaube nur. Und so gibt es noch zwei weitere Strophen. Und das ist eigentlich eine wunderbare Erinnerung, dass Gott uns als seine Kinder durch alles hindurchführt. Und vor allem, dass Gott glaubwürdig ist. Er ist vertrauenswürdig. Wir können ihm vertrauen, weil er in seinem Wort verheißen hat, dass es alles zum Besten geht. Doch vielleicht fragst du dich gerade am Anfang von dem Lied die Aussage, bei uns ins Deutsche heißt Glaube einfach jeden Tag, im Englischen heißt es simply trust, also einfach glauben. Und vielleicht fragst du dich, was bedeutet einfach zu glauben? Der Autor Edgar Page Stites will den Glauben einfach auf Gott legen. Also einfach Gott zu glauben. Auf diesen einen Glauben oder auf diese Einfachheit des Glaubens werde ich noch in der Predigt zurückkommen. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt eure ganze Aufmerksamkeit habe, dass ihr aufmerksam zuhört, wann ich denn wieder diesen Bogen mache zu dem Lied und zu der Einleitung. Bevor wir dazu kommen, lasst uns doch gemeinsam den Predigtext aufschlagen. Schlag mit mir auf 1. Samuel Kapitel 13, denn wir werden immer mal wieder im Laufe der Predigt einige Verse zusammen lesen. Wir haben es heute in der Schriftlesung schon gehört, wäre es uns vorgelesen. 1. Samuel, Kapitel 13, in unserer Gemeindebibel, Seite 347. Das Thema oder das der Predigtthema lautet: Gott gibt Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Gott gibt Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Und im allerersten Punkt, den wir betrachten werden, sehen wir in den allerersten 7 Versen, Vers 1 bis 7, das ist der erste Punkt: Ärger kündigt sich an. Ärger kündigt sich an. In Versen 1 bis 7 werden wir jetzt gemeinsam sehen, was für ein Problem oder was hier heranwächst in der Situation, im Leben vom Volk Gottes. Und in der Schriftlesung, die wir gehört haben, da haben wir schon ganz wichtige Details, oder die Bibel gibt uns ganz wichtige Details über diesen einen Punkt. Der allererste Punkt, den wir gelesen haben, ist, dass Saul erstmal 3000 Männer hat. Und er teilt sie ein, 2000 Männer nimmt er zu sich und 1000 hat Jonathan, seinen Sohn. Und so besiegt Jonathan den Wachposten der Philister. Und wenn wir nur diese eine Bibelstelle hätten, dann wäre es wahrscheinlich nichts Bemerkenswertes oder nichts von besonderer Erwähnung. Natürlich, das Volk Israel hat nun einen Sieg errungen durch Jonathan, aber ja, er ist der Sohn, er hat 1000 Mann bekommen. Doch die Frage, die du dir stellen solltest, ist: Warum war Saul nicht dabei? Oder warum ist Saul nicht vorangegangen? Es war eigentlich seine Aufgabe, die er tun sollte. Es war die Aufgabe, die Samuel ihm als Prophet gegeben hat, nachdem er ihn in 1. Samuel 10 zum König gesagt hatte. Er hatte dort gesagt, es werden 3 Dinge passieren, und wenn die Dinge eintreffen, so lesen wir in 1. Samuel 10, Vers 7. 1. Samuel 10, Vers 7, du musst nicht weit blättern, um die Verse zu sehen und in den einen Vers zu sehen. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber von mir nach Gilgal hinausgehen. Saul soll nach der Salbung, nachdem die prophetischen oder die Prophezeiungen eingetroffen sind, tun, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit ihm. Das ist eigentlich ein Zeichen darauf oder ein Hinweis darauf, dass Saul, er befindet sich nämlich genau an dem Ort, an dem der Wachposten der Philister sich befindet, auf dem gleichen Hügel, und Saul soll tun, was seine Hand vorfindet, und zwar die Philister zu schlagen, den Wachposten zu besiegen. Das bedeutet aber, dass Saul nicht das getan hat, was er hätte tun sollen. Damals und eben auch jetzt ist es nicht Saul, der den Wachposten schlägt, sondern sein Sohn Jonathan. Es ist ungefähr ein Jahr her nach der Salbung. Der König Saul will natürlich, dass sein Volk weiß, dass der Wachposten der Philister besiegt ist. Und er lässt die Posaunen stoßen. Das ist das nächste Ereignis, das wir lesen in den Vers 3 in unserem Predigtext. Und daraufhin geht das Volk aus, dass Saul zu dem daraufhin geht das Volk aus und ruft ganz laut: Saul hat die Aufstellung der Philister geschlagen. Und diese Aussage zeigt natürlich, dass das Volk Israel ist davon ausgegangen, dass Saul den Wachposten besiegt hat. Sie rufen es ja aus: Saul hat den Wachposten der Philister geschlagen. Natürlich, zum einen, Saul ist der König. Deswegen gingen sie davon aus, dass der König sein Volk gekämpft hatte. Und dass es Saul war, der die Wachposten besiegt hat. Doch er war es nicht. Vielleicht erinnert ihr euch, für alle die erst zum ersten Mal die Predigt hören, das Volk verlangte in 1. Samuel, angefangen von Kapitel 8, nach einem König. Sie wollen sein wie die anderen Völker um sie herum. Sie wollen einen König, der für sie kämpft. Und Gott gibt ihnen einen König, auch als Zeichen des Gerichts, weil sie nämlich Gott ihren eigenen König, den wirklichen König, verworfen hatten. Und vielleicht erinnerst du dich an die Beschreibung, die uns der Schreiber des 1. Samuelbriefes von Saul gibt. Wir lesen: Saul war der Schönste, der Bestaussehendste. Ich habe auch damals erwähnt, er war eigentlich Mr. Israel. Er war der schönste Israelit. Und was wir noch sehen, vom Bild her, er war der Größte. Er war ein Kopf größer, oder von der Schulter ein Kopf größer, als damals der größte Israelit. Saul war der Schönste und der Größte im Volk Israel. Und ja, ich denke, jeder vom Volk Gottes konnte sich damit vorstellen, dass Saul der König ist. Ja, das ist unser König. Er sieht mutig aus, weil er groß ist. Er sieht mächtig aus. Und er sieht natürlich schön aus. Er sieht aus wie ein König. Und so hat natürlich das Volk überhaupt kein Problem, den König anzunehmen. Saul sieht aus wie ein König. Das zumindest in den Augen der Menschen. Und so haben sie einen König in ihrem eigenen Herzen bekommen. Wenn wir im gleichen Samuelbuch die Kapitel vorher und nachher betrachten, so sehen wir auch eine weitere Eigenschaft von Saul. Saul, der König Israels, ist nicht mal in der Lage, eine Eselin zu finden. Dieser König Saul hat Angst und versteckt sich bei den Gebieten, als er nennt wird. Dieser König geht nicht voraus als Krieger, sondern schickt andere Menschen. Dieser König bekommt den Ruhm für etwas, was er gar nicht gemacht hat. Natürlich lesen wir hier in der Bibelstelle nicht, wenn wir es exakt schauen, dass Saul sich selber gerufen gibt. Er sagt nirgendwo, dass das Volk rufen soll, er hat es besiegt. Saul gibt sich nicht selber gerufen. Das Volk geht einfach davon aus, dass ihr König für sie kämpft. Dass ihr König bereit ist, für sein Volk zu sterben. Sie nehmen an, dass Saul ihr König im Wachposten geschlagen hat. Und ich nehme an, dass der Stolz von Saul und das Rühmen des Volkes noch größer geworden ist. Und wir lesen auch, oder wir lesen nicht, dass Saul was unternommen hat, um das richtig zu stellen. Er hat nicht gesagt, nee, das war nicht ich, das war Jonathan, sondern er hat nichts getan, um es klarzustellen. Und wenn wir die Geschichte lesen, das wir lesen, dann ist eigentlich nichts Schlechtes dabei. Saul hat 2000 Männer, Jonathan hat 1000 Mann. Jonathan besiegt den Wachposten, alles ist soweit ganz gut. Es wird in, das, in die Trompete oder das Horn geblasen, das Volk ist aus, Saul war es. Und so ist bis Vers 4 die Geschichte gut. Und das letzte Mal, als wir uns zum Beispiel das Kapitel 12 angeschaut haben, dann haben wir gesehen, dass Gott seine Kinder bewahrt oder sicher festhält wegen seinem Namen. Lass uns nochmal den Vers 22 in 1. Samuel 12 lesen, um uns vielleicht daran zu erinnern. 1. Samuel 12, Vers 22. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu einem Volk zu machen. Doch nun ab Vers 5, da kündigt sich oder deutet sich nämlich großer Ärger. Es scheint so, dass Jonathan einen Drachen geweckt hat, denn er hätte ihn lieber nicht wecken sollen. Und wir lesen nämlich ab Vers 5, ja, schaut mal genau hin, ab Vers 5 lesen wir, die Philister versammeln sich nun. Und wir lesen 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk so zahlreich wie Sand am Ufer des Meeres. Hier wird nicht mal die Zahl für das Kriegsvolk erwähnt, für das Kriegsvolk, das zu Fuß ist, erwähnt, weil man es wahrscheinlich gar nicht zählen konnte. Und wenn wir die Zahlen so lesen, dann ist es eigentlich überwältigend im Vergleich zu den 3000 Mann, die Saul auf seiner Seite hat. Natürlich wird in unserem Predigtext auch erwähnt, dass Saul ein paar mehr Männer hat, er schickt ja welche weg, die das bereit sein sollen, und er nimmt sich nur eben 3000, er wählt sich 3000 Mann. Doch wir lesen noch weiter, dass die Philister Israel so stark bedrängten, dass sie einen Saul machten. Die Israeliten wurden so stark bedrängt von den Philister, dass sie einen Saul machten. Und vielleicht fragst du dich, was bedeutet, einen Saul zu machen? Und vielleicht kennt ihr das Ich meine, ihr kennt es bestimmt, in eurer Familie gibt es bestimmt, wenn ihr Geschwister habt, Personen, die ein gewisses Merkmal haben. Sie haben eine Gewohnheit. Sie tun es immer, ja, die Gewohnheit aus. Und wenn ein anderer in der Familie diese Gewohnheit nachmacht, dann sagt man zum Beispiel, was ist jetzt los, machst du einen auf Ralf? Und genau das sehen wir hier. Wir lesen Vers 6 bis 7, Israel macht einen Saul. Du erinnerst dich vielleicht an die Ernennung von Saul zum König in 1. Samuel 10. Wie Samuel die ganze Stämme zu sich ruft und irgendwann mal das Los auf den Sohn Kies fällt. Also auf Saul, den Sohn von Kies. Doch was lesen wir genauso? Saul ist gar nicht da. Und zumindest scheint es so, dass er gar nicht da ist. Und du kannst dir das Bild so vorstellen. Das Los fällt eben auf die Familie von Kies, auf den Sohn, auf Saul. Und das Volk schaut rum und niemand geht vor. Samuel steht vorne und irgendwann mal ruft vielleicht einer, wo ist denn Saul? Und die anderen, lasst uns ihn suchen. Und sie suchen Saul und sie finden ihn nicht. Und so kommen sie zurück zu Samuel und fragen bei Gott, so steht es, wo ist Saul? Und sie bekommen die Antwort, er ist im Gepäckraum. Warum Gepäckraum? Was macht er denn da? Hat er da was verloren? Nein, er hat nichts verloren. Er versteckt sich. Ein Saul machen bedeutet nichts anderes, als sich zu verstecken. Und das Volk machte nichts anderes, wie ihrem König nach. Ihr König war ihr Vorbild und sie machten einen Saul. Und diese Geschichte zeigt uns, dass das Volk natürlich die Handlung von ihrem König sieht. Und diese natürlich nachmacht. Sie denken wahrscheinlich, es ist berechtigt, genauso zu handeln. Und ich denke auch, dass es der Grund ist, warum zum Beispiel die Qualifikation eines Ältesten im Neuen Testament, wie wir sie in Timotheus und oder in Titus finden, so hoch ist, dass jeder darüber nachdenkt, denkt, er versagt an sich, diese Qualifikation einzuhalten. Doch das soll zeigen, dass die Ältesten ein Vorbild für die Gemeinde sind, für die Gemeindemitglieder. Wir als Mitglieder der Gemeinde werden motiviert, durch die Ältesten der Gemeinde auch so zu handeln, uns auch in der Heiligung zu üben, in der Selbstdisziplin und natürlich in den anderen Dingen. Und ich denke, Robert Murray McChane hat es einmal sehr gut zusammengefasst. Robert Murray McChane sagte einmal, was die Gemeinde heute braucht, ist die Heiligkeit der Ältesten. Natürlich sollten wir nicht nur an die Älteste denken, sondern sollten auch dabei nicht vergessen, dass eigentlich jeder von uns ein Vorbild ist. Wir haben zum Beispiel die älteren Geschwister, die für ihre jüngeren Geschwister ein Vorbild sind. Und so kommt es natürlich oft vor, dass ein Jüngerer mit dem älteren Bruder oder der älteren Schwester abhängen will und irgendwie sagt man, was willst du jetzt schon wieder? Das ist zum einen natürlich ein Vorbild, weil sie sehen, okay, der ältere Bruder, der kann was, oder ist gut darin, der macht, hat Spaß dabei. Aber genauso sind auch Eltern Vorbilder für ihre Kinder. Meistens ist es so, dass ein Kind, wenn du fragst, was willst du werden, eigentlich sagt, neben Feuerwehrmann natürlich, das, was Papa ist. Ältere Eheleute sind Vorbilder für ihn. Die Jüngeren schauen auf die Älteren und sehen, wie die Handhaben, wie das in einer solchen Situation. Frauen sind Vorbilder für die Mädchen. Und natürlich die Männer sind Vorbilder für die Jungen. Älteste sind Vorbilder für die Gemeindemitglieder. Saul war ein Vorbild für das Volk Gottes. Und diese Achtung zeigt uns deutlich, dass aufgrund des Nichthandelns von Saul oder seinem falschen Handeln sich nun Ärger ankündigt. Und dieser Ärger führt dich zum nächsten Punkt, der die ganze Situation verschlimmert. Das ist der zweite Punkt, den wir heute anschauen. Das Versagen im Gehorsam. Das Versagen im Gehorsam. Und hier lesen wir oder sehen wir die Verse 8 bis 13, die zu dem Punkt passen. Irgendwie kann man sich das nur schwer vorstellen, was hier gerade passiert. Ich meine, wenn man Samuel ist, und dann kommt zu Samuel 11, dann sehen wir, wie Saul handelt. Da ist er vorbildhaft und kämpft und vereinigt das Volk zu einem Kampf. Und dann kommen wir zu Samuel 12 und wir lesen dort, wie Samuel nun sein Richteramt, sein Prophetenamt sozusagen abgibt und das Volk nochmal ermahnt, dass sie einen König verlangt haben. Und das Volk bittet um Vergebung, sie haben Buße gesucht. Und Saul sagt dann in Vers 12, Vers 24, also sozusagen als Zusammenfassung, als Abschluss: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. In diesem zweiten Kapitel scheint eigentlich noch alles gut zu sein. Doch schon in den ersten Versen, Kapitel 13, in dem Predigtext, haben wir gesehen, dass nun großer Ärger auf Israel zukommt. Saul, der die Philister schon vor circa einem Jahr schlagen sollte, oder den Wachposten der Philister, hat es nicht getan. Und wir sehen in Vers 4, warum es auch einen Bezug hat, dass Saul den Wachposten schon damals schlagen wollte, dass Saul sich nämlich auf den Weg macht nach Gilgal. Das ist das, was Samuel noch prophezeit hat oder ihm gesagt hat: Wenn du das getan hast, was vor deiner Hand liegt, und Gott ist mit dir, dann geh danach nach Gilgal. Und so ist Saul auf dem Weg dazu. Und auch in Vers 8, in unserem Predigtext, sehen wir, dass Saul eigentlich genau das macht, was Samuel ihm damals schon gesagt hat, in 1. Samuel 10. Er wartet nämlich 7 Tage auf Samuel. Doch dieser kommt nicht. Lasst uns die Verse 9 bis 12 gemeinsam lesen. Verse 9 bis 12 in 1. Samuel 13. Da sprach Saul: Bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Der brachte das Brandopfer da. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus, um ihn entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute, und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit, und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich: Nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich und brachte das Brandopfer dar. Ich denke, dass der eine oder andere von uns Mitgefühl hat mit Saul. Ja, vielleicht sogar seine Position einnehmen kann, weil er versteht, was Saul eigentlich durchmacht. Und die Frage kommt natürlich bei dem einen oder anderen hoch: War es wirklich Sauls Schuld? Ich meine, wir haben gerade gemeinsam gelesen, er hat 7 Tage lang gewartet. Wir haben gesehen, oder Saul sagt, der Feind kam immer näher. Wir haben gesehen, dass das Volk, die Krieger von Saul, ihn verlassen und er bekommt Angst. Eigentlich wollte Saul gar nicht kämpfen, ohne den Segen Gottes zu haben gegen die Philister. Und so bezwang er sich und brachte das Brandopfer dar. Das Wort bezwang, das ich jetzt benutzt habe, ist eine viel bessere Übersetzung, wie wir es in der Schlachter lesen: Da wagte ich's. Und das hebräische Wort, das der Autor hier benutzt, wird eigentlich sehr oft mit dem Bezwang übersetzt. Gerade zum Beispiel bei der Geschichte von Josef und seinen Brüdern, als er mit ihm esst und weint und weggeht, da lesen wir in 1. Mose 43, Vers 31. 1. Mose 43, Vers 31. Da wusch er sein Gesicht, also Josef, und kam heraus, bezwang sich und sagte: Trag das Essen auf. Und auch die ESV, also die English Standard Version, übersetzt hier eigentlich oder gibt uns das Bild, dass Saul sich gezwungen hat, das Brandopfer und das Trinkopfer darzubringen. Er wollte das doch alles nicht. Es waren die Umstände, die ihn dazu getrieben haben, die ihn dazu geführt haben. Er hat ja gewartet, 7 Tage, aber Samuel kam nicht. Der Feind kam dafür aber immer näher. Und ja, ich war bereit zu kämpfen, aber ich wollte nicht unbedingt kämpfen. Ich wollte nicht opfern. Aber das Volk hat mich verlassen. Es wurden immer weniger. Bis Deswegen habe ich mich gezwungen zu opfern. Zusammengefasst, es sind also die anderen schuld an dem, was Saul getan hat. Er ist nicht schuld, es sind die Umstände, in denen er so gehandelt hat. Natürlich kommt die Frage, was hat Saul falsch gemacht? Wir lesen das in Vers 13 und Vers 14. Lasst uns mal reinschauen. Vers 13, 14. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Und jetzt hört er hinzu. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Saul war dem Wort Gottes nicht gehorsam. Und vielleicht haben wir noch welche, die jetzt stutzig da sitzen oder noch Zweifel haben. Warum? Saul hat das 7 Tage gewartet. Aber wenn du genau liest, dann kam Samuel am Ende der Opfergabe. Es war also noch der 7. Tag. Saul hat nicht 7 ganze Tage gewartet. Er hat bis zu dem 7. Tag, also der Tag hat angefangen, es ging dann zu Ende. Und Saul kam er direkt nach der Opfergabe. Und vor allem, als Saul ihm in der 1. Samuel 10 aufgetragen hat, dass er 7 Tage warten soll, hat er zu ihm noch gesagt: Warte 7 Tage, bis ich komme und dir sage, was du tun sollst. Das war die Bedingung, oder das war das, was er tun sollte. 7 Tage warten, bis Samuel kommt. Saul also nicht gehorsam dem, was Gott ihm durch Samuel geboten hat. Und ein weiterer Punkt ist, natürlich, dass Saul die Opfergabe dargebracht hat. Das war etwas, was nur die Leviten machen durften. Also auch hier war Saul ungehorsam. Er hat nicht nach dem Wort Gottes gehandelt. Es gibt manche Ausleger, die den Vers nehmen oder die dann sagen, dass Saul selbst nicht geopfert hat, dass er einen Levit dabei gehabt hat, weil nämlich Samuel gar nicht so genau darauf eingeht. Er sagt nur, was hast du getan? Doch selbst wenn das der Fall wäre, lesen wir trotzdem in Vers 13 und 14 unserer Predigtext: Saul war ungehorsam gegenüber Gott. Und dass Gott sein Gebot wichtig ist, das lesen wir eben in diesen 2 Versen, weil wir finden das Wort Gebot oder Geboten mit 4-mal erwähnt. 2 Versen. Doch lass uns mal selber prüfen, wie es eigentlich in unserem Leben aussieht. Wie oft sind wir in der Position von Saul und handeln gegen Gottes Gebote, weil wir denken, dass es das Beste für die Familie ist, die Gott uns gegeben hat. Dass es das Beste ist für das Reich Gottes. Es ist das Beste, das Nicht-Einhalten von Gottes Geboten hilft jetzt meinem Glaubensbruder. Und damit rechtfertigen wir unsere Tat an der Stelle. Doch jeden von uns muss heute klar sein, das Nicht-Einhalten vom Wort Gottes ist eine Sünde gegen uns. Saul hat also gesagt, zu gehorchen. Saul hat gesündigt. Und warum bringt uns die Bibel nun das Bild, oder warum offenbart uns die Bibel diese komplette Wahrheit von Sauls Handeln? Was will uns die Bibel in diesem Abschnitt sagen? Gott wollte dem Volk damals und genauso auch hier heute zeigen, wie der Mensch ist. Es geht hier nicht nur um Saul. Das Volk hat sich einen König gewünscht, damit er, der König, für sie die Schlacht und die Kriege führt. Das Volk hat sich auf einen Menschen verlassen, auf Saul, ihren König. Aber Gott zeigt durch diesen Abschnitt, dass wir als Menschen nur von ihm allein abhängig sein sollen. Denn wenn wir uns auf Menschen verlassen, so versagen diese Menschen, wie Saul versagt hat. Und selbst wenn wir auf uns vertrauen, dann versagen wir selbst. Wir können nicht uns auf irgendeine Entscheidung verlassen, die wir gefällt haben. Zum Beispiel, jetzt sündige ich nie wieder. Es ist natürlich schön, so eine Entscheidung zu treffen. Doch ich denke, es vergeht nicht lange Zeit, so erwischen wir uns wieder beim Sinn. Und wenn wir uns darauf verlassen, dass wir entschieden haben, so sind wir verlassen. Und vor allem stehen wir auch, vor allem stehen wir Menschen auch in der Gefahr, uns auf andere Menschen zu verlassen. Der König Salomo, der Sohn von David, schrieb in dem Buch der Sprüche, Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und Salomo spricht ihm genau das Gegenteil an von dem, was Saul getan hat. Er hat sich auf sich selber verlassen, auf sein eigenes Handeln. Er hat nach seinem Willen gehandelt, anstatt auf Samuel zu hören, auf Samuel zu warten, anstatt sich auf das Wort Gottes zu verlassen. Wir sollten unser Vertrauen auf das Wort Gottes setzen. Natürlich hatte Saul damals nicht die Bibel. Kommt vielleicht der Einwand. Aber er hatte deswegen den Propheten Samuel, der ihm gesagt hat, was Gott von ihm wollte und wie Samuel oder wie Saul handeln sollte. Und ich denke, einige von uns wünschen sich so eine persönliche Nachricht von Gott. Und hier die gute Nachricht, wir haben sie. Wir haben das Wort Gottes, den vollständigen, offenbarten Willen Gottes in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und in diesem Wort Gottes offenbart Gott uns, wer wir sind oder wer wir waren. Zuallererst offenbart sich natürlich Gott selbst. Wir lesen in der Bibel, dass Gott heilig ist, sogar dreimal heilig in Jesaja. Wir lesen, dass er gerecht ist. Wir lesen, dass er barmherzig ist, dass er liebevoll ist, dass er geduldig ist. Wir lesen, dass er langsam zum Zorn ist. Und viele weitere Merkmale oder Wesenszüge lesen wir in der Heiligen Schrift über Gott. Wir finden auch in der Bibel, wer oder wie wir Menschen waren. Wir waren Kinder des Sohns, das klagt unter der Herrschaft des Teufels, verloren in unserem sündigen Zustand. Doch wir lesen auch in der Bibel, doch in seiner großen Barmherzigkeit willen hat er uns durch das Blut seines Sohnes erkauft und hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe hineinversetzt. Das ist die Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Und wir haben dieses Wort, wir haben die Heilige Schrift und darauf sollten wir einfach vertrauen. Es gibt viele Menschen, die daran zweifeln, dass die Bibel noch aktuell ist oder noch direkte Anweisungen an uns als Christen hat und uns als Kinder Gottes. Doch wir finden in der Bibel klare Anweisungen. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, nur zwei Beispiele. 1. Petrus 2, Vers 1. 1. Petrus 2, Vers 1, so lesen wir, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleugnungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Oder auch Johannes, seinen Brief, den er schreibt im 1. Johannesbrief 3, Vers 18. Lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Und es gibt unzählige andere Bibelstellen, die klare Anweisungen für uns als Kinder Gottes haben. Und deswegen sollten wir dem Wort Gottes vertrauen. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Vielleicht bist du immer noch auf der Seite von Saul und denkst dir, was war die Alternative? Welche Alternative hatte der Saul? Hätte er einfach vertrauen sollen? Und hier haben wir den Bezug zu unserem Lieblingsverhandlung. Glaube einfach oder einfach vertrauen. Das bedeutet nicht, dass es einfach ist, in Schwierigkeiten zu vertrauen. Das bedeutet, dein Vertrauen einfach in Gott zu legen. Denn nur in ihm haben wir Hoffnung. Und das ist der dritte Punkt, den wir uns heute anschauen. Gott gibt Hoffnung. Und das sehen wir in Versen 13 bis 23. Gott gibt Hoffnung. Wenn wir nur die Verse 15 bis 23 betrachten, dann sehen wir eigentlich einen hilflosen Zustand vom Volk Gottes. Es sind nur noch 600 Mann übrig an der Seite von Saul und Jonathan. Ja, am Anfang von unserem Predigtext waren es 3000 und plus die natürlich, die noch zurückgegangen sind. Und nun sind es 600 im Vergleich zu 30.000 Streifer, 6.000 Reiter und Krieger. Die Sand am Meer. Und sie sind die Sand am Meer, ich will es nochmal sagen, verdeutlicht eine unzählbare große Menge an Kriegern, die auf Saul und Jonathan zukommen. Wer würde an dieser Stelle sagen, die Situation ist gar nicht so schlecht? Ich meine, hier ist noch 600. Was wir heute sehr oft hören, ja, keine Schwäche zu zeigen, es könnte schlimmer sein. Und ja, die Situation im Volk Gottes ist schlimm. Nicht nur, dass die Philister mit Saul und seinen Männern Katz und Maus spielen, das lesen wir in den Versen 17 bis 18, als drei Abteilungen weggeschickt werden in verschiedene Richtungen. Dazu kommt noch die Tatsache aus Vers 19. Ganz am Anfang, Vers 19. Aber im ganzen Land Israel war kein Schnee zu finden. Vielleicht fragst du dich, was ist daran so schlimm, dass ich keinen Schmied habe? Ein Schmied braucht man, keine Ahnung, wenn man Geräte braucht für das Feld oder für ein Haus, zum Beispiel einen Hammer oder eine Axt oder ein Beil. Und die steht vor einem Krieg, da brauchst du keinen Hammer. Klar, man kann mit einem Hammer kämpfen. Aber es geht um Speere und Schwerter, die ein Krieger braucht. Lass uns weiterlesen, Vers 19. Damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. Und ja, die Situation ist noch schlimmer. Und hier finden wir eine starke Dinge. Die Philister haben andere Schmiede weggenommen. Damit sie keine Schwerter und keine Speere machen. Okay, sie wollen, dass das Volk nicht kämpft. Aber nun weiter. Israel musste jedes Mal, wenn ihr Werkzeug für das Feld oder für ein Haus, zum Beispiel ein Beil oder ein Spaten stumpf geworden ist, zu den Philistern gehen, um das Werkzeug zu schärfen. Naja, vielleicht denkst du immer noch, ja, Paul, ein Spaten, aber ein Beil, das brauche ich nicht für den Krieg. Ich brauche Speere und ich brauche Messer. Und 600 Mann mit Speeren und Messer sind schon mal etwas. Es ist noch schlimmer. Lasst uns die Verse 22 bis 23 lesen, damit du die Hoffnungslosigkeit verstehst, in der das Volk sich befindet. Vers 22 bis 23. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Schwert zu finden war, in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Und ein Vorposten der Philister rückte bis zum Pass in der Mischmacht, nicht massiv. Die Philister haben immer mehr. 600 Mann sind bei Jonathan und Saul. Und die einzigen Waffen, die sie haben, ist Saul hat wahrscheinlich ein Speer und ein Messer und Jonathan. Oder vielleicht auch jeder von ihnen ein Messer. Die Lage ist doch hoffnungslos, aussichtslos. Natürlich lesen wir in der Bibel, im Buch der Richter, dass Gideon nur mit 300 Mann gegen die Midianiter gekämpft hatte und gewonnen hat. Doch was hat den Sieg von Gideon ausgemacht? Wir haben es in der Kindersprache mal gehört. Erinnert euch vielleicht an das Bild mit den Männern, die zum See gehen mussten, um das Wasser zu trinken. Und so waren am Ende eben nur noch 300 Mann übrig, die nach einer bestimmten Weise das Wasser getrunken hatten. Doch der Unterschied war, dass Gott mit ihnen war. Denn Gott hatte gesagt zu Gideon, er soll alle Männer heimschicken, damit das Volk niemals sagen wird, wir haben die Midianiter besiegt. Doch wo sehen wir nun die Hoffnung? In der Hoffnungslosigkeit im Volk Israel. Samuel gibt uns den Hinweis in Vers 14. Lasst uns gemeinsam in Vers 14 schauen. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du mich gehalten hast, was dir der Herr gebot. Saul war ein König nach dem Herzen der Menschen. Sie wollten einen König und sie bekamen einen König, dieser König, Saul, war kein vollkommener, kein perfekter König für das Volk Gottes. Und so finden wir hier den Hinweis auf einen viel besseren König, den Gott erwählt, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, es ist ein Hinweis auf den König David, von dem wir lesen, dass er ein Mann oder ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Doch wir müssen weiterschauen. War David vollkommen? Hat David alle Gebote Gottes eingehalten? Hat er nicht. Auch David war ein Mensch und hat versagt. Und so spricht der Text auch von dem wahren König mit dem Hinweis auf Jesus Christus. Er allein ist der wahre König, der Priester und Prophet. Es gibt nur einen einzigen, der gut genug ist, um den Preis der Sünde zu bezahlen, für dich und mich. Nur er allein kann die Tore des Himmels für uns öffnen, dass wir hineingehen. Ja, es ist Jesus, der Mann nach dem Herzen Gottes, auf den der Text hinweist. Das ist die Hoffnung, die Gott seinem Volk gibt. Und das ist die Hoffnung, die auch wir bekommen haben. Denn wir als Menschen können vor dem gerechten, heiligen Gott niemals bestehen. Wir sind unvollkommen. Und so haben wir einen vollkommenen Fürsprecher, einen König, Priester und Propheten. Ich denke, die meisten von uns sind Spurgeon. Und wir wissen von ihm, dass er sich am 6. Januar 1850 bekehrt hatte. 3 Wochen nach seiner Bekehrung schrieb er. Und damit möchte ich auch die Predigt schließen, ein Zitat von Spurgeon. Er sagt, ich gebe mich dir ganz hin, als ein vernünftiges Opfer. Ich gebe mich dir als dein eigen zurück. Ich werde für immer dir gehören. Solange ich auf Erden bin, möchte ich dich und dich allein haben. Und möge ich dich genießen und dich für immer preisen. Amen. Großer Gott und Gott, wir danken dir, dass du uns Hoffnung gibst in Jesus Christus, den vollkommenen König. Wir danken für das Wort, das du uns gegeben hast, für 1. Samuel 13. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, das Wort noch tiefer zu begreifen, es in unserem Herzen ja zur Anwendung zu bringen. Vater, du siehst, wo wir in einer hoffnungslosen Lage sind. Bitte hilf du uns, dass wir uns unser Vertrauen einfach in dich nehmen. Dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, noch auf einen Menschen. Denn wir haben allein in uns Hoffnung, wenn du uns das neue Leben, die Wiedergeburt geschenkt hast. Und dann ist die Hoffnung durch Jesus Christus und den Glauben, den du uns gegeben hast, in uns. Und wir danken dir dafür. Und so segne du, Herr, uns für jeden Einzelnen. Sei du uns herrlich. Amen. Schließen wir den Lied 70 von Erik.